Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft ist eine anthroposophische, seit 2003 staatlich anerkannte private Kunsthochschule mit Standorten in Alfter und Mannheim. Trägerin der Hochschule ist die Alanus Hochschule GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Alanus Stiftung ist. Ein besonderer Faktor an dieser Hochschule ist, dass man hier innovative und nachhaltige Studiengänge studieren kann. Das finde ich natürlich super spannend und habe mich deshalb mit dem Dekan der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn verabredet. Ja, hallo liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Dirk Battenfeld. Dirk, du bist Professor hier an der Alanus Hochschule in Alfter. Du hast aber auch einen Blog, der heißt Wirtschaftsstudium Neudenken. Warum hast du den und worum geht's da eigentlich?
Ja, bei uns an der Hochschule haben wir ja verschiedene Studiengänge, die sich alle mit dem Thema Wirtschaft neu denken beschäftigen, dass wir Wirtschaft versuchen besser zu machen und dadurch eben die Welt ein bisschen verbessern wollen. Und dieser Anspruch, den finde ich, der ist wichtig für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Studium sind. Und da kommt man natürlich erstmal nicht so auf BWL. Dann kommt man vielleicht auf soziale Arbeit oder man möchte Ärztin werden. Aber BWL ist ja ein Studiengang, der damit oft nicht in Verbindung gebracht wird. Und ich möchte in dem Blog eben zeigen, dass es neben den Studiengängen, die wir haben, an der Landeshochschule eben auch viele andere Studiengänge gibt, wo man die Betriebswirtschaftslehre mit der Weltverbesserung verbinden kann.
Schön. Mich persönlich hat zum Beispiel BWL immer abgeschreckt, weil ich dachte so, da muss man voll das Mathe-Genie sein, da muss man sich mit Statistik auskennen. Das war jetzt nicht unbedingt so mein Steckenpferd. Ich habe dann Medizin studiert erstmal, bevor ich später noch eine andere Karriere angestrebt habe, weil Medizin leider dann doch nicht so ganz das war, was ich mir vorgestellt habe. Ist das bei euch auch so, dass man so unglaublich viel Mathe im Studium hat?
Das kann man sich aussuchen, ist das Spannende. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ob denn jetzt so viel Mathematik eigentlich im BWL-Studium drin sein muss. Habe dazu auch einen Beitrag geschrieben. Und nachdem ich jetzt lange eigentlich mit Unternehmen auch zusammenarbeite und frage, was braucht ihr eigentlich so, höre ich eigentlich zwar auch, dass einige Unternehmen sagen, ja, wir brauchen da jemanden, der vielleicht programmieren kann oder Statistik kann, aber viel, viel häufiger höre ich eigentlich, wir brauchen Menschen, die die Dinge anpacken wollen, die was gestalten wollen, die soziale Kompetenzen haben, die sich einfühlen können in das, was Menschen suchen und brauchen, die ein Gespür haben für Menschen. Ja, und das hat eigentlich mit Mathematik überhaupt nichts zu tun. Und deswegen kam dann auch die Idee bei uns im Fachbereich, lass uns doch mal die Mathematik aus dem BWL-Studium langsam mal herausnehmen. Aber jemand, der möchte, kann natürlich weiterhin diese Fächer belegen. Und so ergibt sich bei uns eben der Aufbau, dass man in dem Studium BWL Wirtschaft neu denken, da kommt noch ein bisschen Mathematik drin vor. In dem nachhaltigen Wirtschaften, da ist es schon deutlich weniger. Und dann in unserem neuesten Studiengang Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation ist die Mathematik, sage ich mal, relativ verhalten noch vorhanden, so auf Schulniveau letztendlich. Und dann in unserem ganz neuen Studiengang, den wir 2021 starten werden, Wirtschaft und Schauspiel, kann man sich vorstellen, ist Mathematik nicht mehr so der Punkt. Da kann man die Fächer im Prinzip völlig frei wählen.
Es soll ja auch ein bisschen einen Servicecharakter haben, was wir hier heute produzieren, dieser Podcast. Also Leute, die sich vielleicht auch für so ein Studium interessieren, dass sie auch ein bisschen was darüber erfahren. Was für Menschen sind das, die hier bei euch studieren? Und wie habt ihr diese neuen Studiengänge entwickelt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Wir haben natürlich mit unseren Studierenden viel gesprochen und sehen ja letztendlich auch, was die Studierenden interessiert. Wir sehen, was sie hinterher für Jobs bekommen, wo sie hinterher arbeiten, was sie da für Fähigkeiten brauchen. Und da ist uns ganz klar aufgefallen, dass das Thema Nachhaltigkeit das dominierende Thema überhaupt ist, auch schon vor Fridays for Future. Wir sind ja schon 2006 damit angefangen und haben dann eben aus Wirtschaft neu denken, der schon immer einen grünen Touch hatte und Nachhaltigkeitsthemen sehr stark in den Mittelpunkt gestellt hat, nachhaltiges Wirtschaften entwickelt und gesagt, gut, dann schmeißen wir noch mal so ein paar mathe-lastige Fächer raus und ersetzen die durch ein paar Nachhaltigkeitsfächer. Ja, das ist super angekommen und hat uns dann den Mut dafür gemacht, jetzt Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation eben zu starten, wo wir das Thema eher der Beziehung zwischen der Unternehmenswelt und der Gesellschaft in Angriff nehmen und da eben unsere Lehrinhalte drum gruppiert haben. Das Thema Innovation spielt noch eine Rolle, also solche Dinge wie zum Beispiel Co-Creation, dass also Kunden mit einbezogen werden in die Gestaltung neuer Produkte. Ja, und das ist bei uns natürlich auch so passiert, dass unsere Studierenden eben auch uns eigentlich den Weg gewiesen haben, was möchten sie, aber auch eben natürlich die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eben auch gesagt, was brauchen sie? Und da war dann einhellige Meinung, Studiengänge, wo man jetzt die Mathematik stark macht, Wirtschaftsingenieurwesen gibt es schon genug. Und eine Innovation ist eben, genau das zu tun, was andere nicht machen. Und daraus, aus diesem Impuls, sind unsere Studiengänge entstanden.
Mhm. Vielleicht nochmal für die Voraussetzung, wenn jemand gerade vielleicht sein Abitur gemacht hat oder aber auch ein Studium begonnen hat, was ihm nicht gefällt und vielleicht quer einsteigen möchte oder vielleicht schon eine Berufsausbildung gemacht hat, was muss ein Student mitbringen, der hier hinkommt und einer dieser drei Studiengänge vielleicht belegen möchte bei euch? Und was erwartet ihn hier?
Also für uns ist wichtig, dass jemand der hier studieren möchte, engagiert ist, dass er gewisse Wertevorstellungen mitbringt, die Welt verändern zu wollen. Wir bieten eben nicht ein klassisches BWL-Studium wie bei einer Business School an, wo dann geworben wird mit den Einstiegsgehältern, sondern da geht es eher bei uns um die Frage des Sinns in der Arbeit. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und die formalen Voraussetzungen sind ja glücklicherweise in NRW flexibel. Neben dem Vollabitur kann man auch mit dem Fachabitur einsteigen. Da braucht es eine kleine Zugangsprüfung, die aber häufig in der Regel kein großes Problem darstellt und auch bestanden werden kann. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich bei uns nach 3 Jahren Berufsausbildung auch ohne Abitur einzusteigen. Das ist aber nicht eine Spezialität unserer Hochschule, das ist in Nordrhein-Westfalen so festgelegt.
Mhm. Wie viele Studierende habt ihr denn jetzt in diesen innovativen Wirtschaftszweigen?
Ja, wir haben im ganzen Fachbereich 240 Studierende. Sind mal angefangen mit ungefähr 90 und das ist jetzt im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Wir wollen natürlich immer noch in kleinen Gruppen unterrichten, deswegen haben wir jetzt auch die ersten Kurse schon gedoppelt, dass da 2 Parallelklassen sind, dass wir nie so über 40, 45 Studierende in der Gruppe kommen. Auf der einen Seite möchten wir wachsen, weil je mehr Menschen, die bei uns ausgebildet sind, in die Wirtschaft bekommen, auch ein größerer Einfluss auf die Wirtschaft entsteht, ein größeres Netzwerk, was jetzt nicht nur unsere Hochschule bildet. Wir haben auch, gibt auch genug andere Hochschulen, die auch in dem Bereich halt eben tätig sind. Aber dass wir sozusagen mehr werden, ne, und damit eben auch die Wirtschaft transformieren und verändern. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich weiterhin familiär bleiben, dass es eben immer noch so ist, dass wir viel in Diskussionen halt eben unterrichten, im Austausch unterrichten, man viel als Studierender hier nach der eigenen Meinung gefragt wird, eigene Ideen entwickeln kann und nicht eben so dieses klassische Studium, wo es eher um Zuhören und Klausurenschreiben geht.
Mhm. Könnt ihr denn aktuell noch alle Interessenten aufnehmen, die sich hier um Studienplatz bewerben?
Aktuell wachsen wir noch und suchen auch immer mehr Studierende. Aber natürlich ist es so, dass nicht jeder, der beworben wird, auch automatisch aufgenommen wird. Dazu gibt es ein Auswahlgespräch, wo wir mit jedem, der hier studieren wird, halt ein persönliches Gespräch führen und schauen, passt der zu uns, ne? Und hat er die entsprechende Motivation und Leistungsbereitschaft. Und dann suchen wir uns die Studierenden aus, die zu uns passen. Und wenn das dann mehr werden, gut, dann müssen halt eben die Veranstaltungen halt 2-mal, 3-mal durchgeführt werden. Und wenn es weniger werden, dann ist es auch in Ordnung.
Mhm. Wow, dann sind eure Studenten ja handverlesen. Alle Achtung. Ihr seid ja eine private Hochschule, deswegen macht ihr das ja wahrscheinlich auch. Das macht ja eine staatliche Hochschule so nicht. Wie ist das denn mit der Finanzierung? Wie viel kostet es hier bei euch zu studieren und kann das sich jeder leisten?
Das ist natürlich bei einer privaten Hochschule ein Problem. Da zahlt sozusagen derjenige hier die Studiengebühr. Naja, und die Eltern zahlen auch Steuern und finanzieren halt eben das staatliche Hochschulwesen, wo es kostenlos ist. Das ist natürlich für uns nicht so angenehm, aber lässt sich nun mal nicht vermeiden, weil das Geld, um hier das Studium zu ermöglichen, muss ja letztendlich irgendwo herkommen. Es ist, wir sind kein profitorientiertes Unternehmen, wir sind eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir machen keine Gewinne. Das Geld, was rauskommt, wird auch komplett fürs Studium ausgegeben. Und wir hoffen halt jedes Jahr immer, dass es irgendwie gut geht und wir am Ende hinterher nicht mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Und haben auch einige Unternehmen, die uns ein bisschen unterstützen. Und eben auch die Möglichkeit, dass Studierende Praxisphasen machen in Unternehmen. Das bedeutet dann, dass sie nach einer Vorlesungszeit im Unternehmen eine 12-wöchige Praxisphase machen und dann kommen sie wieder zurück zu uns, wieder eine Praxisphase, das 6-mal im Wechsel. Und dafür zahlen dann die Unternehmen den Studierenden die Studiengebühren in voller Höhe. Das ist sozusagen die Variante, wo man dann kostenlos studieren kann. Und in dem Augenblick, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend, immer noch in den Semesterferien zu arbeiten, dann bleibt nichts anderes übrig, als es selbst zu bezahlen. Und das kostet im Augenblick 485 Euro im Monat.
Okay. Sind alle eure Studiengänge dann so dual oder nur auf Wunsch? Also, dass man halt auch in die Praxis geht während des Studiums?
Also das Studium BWL, das bieten wir in diesen beiden Varianten an. Und im Masterprogramm ist es so, dass man auch neben dem Beruf studieren kann. Also wenn man es mit dem Geldverdienen sehr eilig hat, ne, weil man vielleicht einfach Geld braucht, ne, dann ist eigentlich der beste Weg, erst dual zu studieren und dann nach dem Bachelor direkt in die Praxis einzusteigen. Und dann kann man bei uns auch den Master halt eben nebenberuflich machen. Und es gibt aber eben auch viele Studierende, die sagen, ich möchte bei unterschiedlichen Unternehmen Praktika machen und auch mal vielleicht eine Reise machen, wobei das natürlich jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig geworden ist. Ne? Und die studieren halt eben dann ganz normal halt eben und haben ihre normalen Semesterferien.
Zum Glück gibt es ja für den finanziellen Faktor auch sehr viele Fördermöglichkeiten. Das kennt man ja unter anderem BAföG. Es gibt aber auch Stiftungen, die Förderungen anbieten. Da gibt es ja auch zum Glück einige Lösungsmöglichkeiten, die man als junger Mensch da hat, denke ich mal. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr mit vielen Unternehmen zusammenarbeitet und Kooperationen habt für diese dualen Studiengänge, nenne ich sie jetzt mal. Was muss denn ein Unternehmen machen, wenn es Interesse daran hat, mit euch eine Kooperation einzugehen? Wie sind da so die Bedingungen?
Ja, das Unternehmen sollte natürlich im Bereich Nachhaltigkeit durchaus aufgeschlossen zumindest sein, ne? Und einen Studierenden eben auch begleiten können durch die Praxisphasen, weil uns ist natürlich auch wichtig, dass die Studierenden dann in den Praxisphasen was lernen und da auch interessante Erfahrungen machen und bereit sein, die Studiengebühren für den Studierenden halt eben für die gesamten 3 Jahre dann zu übernehmen, sodass dann der Studierende auch eben die Sicherheit hat, dass sein Studium hier finanziert ist. Natürlich der Studierende auch umgekehrt die Verpflichtung eingeht, 3 Jahre lang auch eben bei dem Unternehmen gute Arbeit zu leisten.
Ich kenne das auch so aus Unternehmen, dass die vielleicht einem Arbeitnehmer gewisse Dinge fördern. Wenn du den Führerschein hier machst, dann bleibst du aber bitte auch ein Jahr hier bei uns und unterschreibst festen Vertrag. Gibt es solche Bedingungen eventuell auch, dass man sagt, man fördert einen Studenten besonders und dabei steigt er dann danach auch bei uns ins Unternehmen ein und bleibt erstmal 2 Jahre auf jeden Fall hier? Gibt es sowas?
Das ist die Ausnahme. Okay. Also wir haben 1-2 Unternehmen, die das so machen und sagen, nach dem Studium 2 Jahre. Sonst haben wir die Sorge, dass die junge Generation, die ja sehr schnell so ihre Flucht organisiert, um neu zu neuen Ufern aufzubrechen, dann doch wieder weg ist. Ne? Aber bis auf diese beiden Ausnahmen ist es eigentlich immer so, dass man eigentlich die Freiheit hat, nach dem Studium dann auch zu machen, was man möchte. Und das Unternehmen dann auch eben das Risiko eingeht, dass die investierte Zeit und das investierte Geld dann eben nicht in ein anschließendes Arbeitsverhältnis mündet, aber eben unsere Studierenden meist dafür bekannt sind, dass sie schon so ein bisschen frischen Wind in das Unternehmen gebracht haben, ne? Und eben auch so die eine oder andere unangenehme Frage gestellt haben. Und die Unternehmen, die das eben wünschen, ne? Alle reden ja immer so von, wir brauchen auch die Querdenker und so weiter. Ne? Die können bei uns fündig werden.
Auf jeden Fall für alle Seiten eine Win-Win-Situation, wie es sich für mich anhört. Du hast es gerade schon angesprochen, Corona. Ist das für euch eine große Herausforderung aktuell, eure Hochschule weiterlaufen zu lassen unter diesen Bedingungen?
Corona war natürlich für uns erstmal ein Schock. Mhm. Ne? Als da im März der Lockdown kam, haben wir uns wirklich gefragt, wie soll es jetzt weitergehen? Weil wir uns als Präsenzhochschule verstehen, weil das Zusammenkommen hier auf dem Campus, das macht uns eigentlich aus. Ne? Das bildet die Gemeinschaft und für uns war es irgendwie jetzt schwer vorstellbar, das aufzugeben. Aber das Erstaunliche war, dass das dann doch ganz gut geklappt hat. Nach 2 Tagen waren alle Kollegen online, hatten ihre Software installiert, um Videokonferenzen durchzuführen. Ja, und dann war das natürlich am Anfang erstmal komisch, ne, die Studenten dann über den Bildschirm zu sehen und dann auf in eine Kamera zu gucken. Aber wir haben dann festgestellt, es geht auch. Es ist nicht das, was wir uns vorstellen, aber wir konnten wirklich das so organisieren, dass das Studium der Studierenden halt eben sich nicht verzögert hat. Und auch jetzt, wo wir unter den Corona-Auflagen immer wieder gucken müssen, dass wir das irgendwie im Gleichgewicht halten, unser Leben mit dem Virus, dass es eigentlich so weitergeht. Und auch wenn jetzt nächstes Jahr kein Impfmittel gefunden wird und das Problem wirklich an der Wurzel gelöst werden kann, sind wir eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wir durch die Zeit gut durchkommen werden.
Wenn ich jetzt hier mal jemanden aus der Wirtschaftsforschung vor mir sitzen habe, bietet sich die Frage natürlich aber auch an. Was denkst du denn, was Corona für Auswirkungen auf die Wirtschaft hier in Deutschland hat oder vielleicht in Europa oder von mir aus auch weltweit? Welche Ansicht hast du dazu?
Corona ist eigentlich eine Katastrophe, genauso wie auch der Klimawandel eine Katastrophe ist. Und ich habe den Eindruck immer, die Menschheit ist eigentlich noch nicht so weit, um mit Katastrophen dieser Größenordnung überhaupt gut umgehen zu können. Bei Corona zeigt sich ja jetzt im Augenblick, dass die Infiziertenzahlen runtergehen, wenn alle ein bisschen Sorge haben und Angst haben. Angst ist eigentlich kein guter Berater, aber sobald dann irgendwann die Zahlen runter sind, dann wird man wieder unvorsichtiger und dann steigen sie wieder, sodass wir diesen Zyklus quasi bekommen. Und das ist wirklich schrecklich, dass wir nicht in der Lage sind, eine Lösung zu finden, die eigentlich allen Menschen gerecht wird. Weil Corona natürlich viele Verlierer in unserer Gesellschaft hinterlässt. Menschen, die ihre Jobs verlieren, Menschen, die krank werden, die sterben. Und weltweit, der Hunger ist im Vormarsch, ne, weil die Versorgung halt eben vieler Menschen mit Lebensmitteln nicht mehr so gut sichergestellt werden kann. Und deswegen ist es einfach eine riesige Katastrophe, wo man die Menschheit wirklich so an den Rand der Überforderung bringt. Und der Klimawandel zeigt das eigentlich ähnlich, dass auch da eine Kooperation unter allen Menschen notwendig wäre, wo das Konkurrenzdenken in den Hintergrund treten müsste vor der Notsituation, in der wir uns da eigentlich befinden. Aber wir eben eine Welt haben, in der wir so weit noch nicht sind und deswegen auch eben mit diesen beiden Problemen unsere großen Schwierigkeiten haben.
Dabei fällt mir eine andere Frage ein. Wie lehrt man eigentlich Nachhaltigkeit? Wie setzt ihr das hier an eurer Hochschule um?
Nachhaltigkeit zieht sich bei uns durch sehr viele Module durch. Ich lehre zum Beispiel Marketing Und dann reden wir eben nicht nur über die Frage, wie verkauft man jetzt Menschen Produkte, ich sag mal in Klammern, die sie nicht brauchen, sondern wie macht man ein Marketing, was den Menschen dazu verhilft, dass sie in ihren persönlichen Zielen auch weiterkommen. Wie gründet man Unternehmen, die einen Sinn haben, die einen Sinn in die Gesellschaft bringen? Wie vermarktet man Produkte so, dass man Kunden quasi nicht überredet, nicht verführt, sondern dass man diejenigen Kunden gewinnt, die einen wirklichen Mehrwert durch diese Produkte halt eben haben. Oder wir sprechen auch über Themen wie Konsumkritik und fragen uns halt eben, was Konsum in unsere Gesellschaft bringt, was es für eine Funktion hat, warum wir so versessen auf Konsum sind, wie wir aber auch vielleicht mit weniger Konsum glücklicher werden könnten. Und das ist natürlich für ein Marketingmodul schon etwas ungewöhnlich. Und das Gleiche findet sich eben auch in meinem Controlling-Modul wieder, wo wir uns auch darüber unterhalten, was machen diese Controlling-Instrumente eigentlich mit den Menschen in Unternehmen? Wie fühlen die sich damit, wenn so etwas in ihrem Unternehmen eingeführt wird? Und verbinden das dann eben auch mit Personalthemen. Oder eine Kollegin von mir, die Frau Plasiewski, die beschäftigt sich eben mit der Frage, wie können Unternehmen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihren Antrieb grüner zu werden, das Unternehmen auch grüner zu machen, im Unternehmen umzusetzen, dass daraus eben auch Möglichkeiten der Personalentwicklung erwachsen und man nicht sagt, okay, zu Hause bin ich grün und da trenne ich den Müll und jetzt bin ich hier im Unternehmen und da muss ich jetzt das tun, was das Unternehmen mir vorschreibt und diese beiden Welten zerfallen sozusagen, ne, das zusammenzuführen. Ne. Und wenn man bedenkt, dass die Generation, die jetzt die Babyboomer ersetzt gerade, in der glücklichen Lage sein wird, dass sie viel weniger Mitglieder hat als die Generation, die ausscheidet, glaube ich eben, dass die Macht der jungen Generation da viel in Bewegung setzen wird, dass schlicht und ergreifend manche Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit vernachlässigen, einfach kein Personal mehr kriegen werden. Ne? Und darüber, glaube ich, kann die junge Generation halt eben sehr, sehr viel Einfluss ausüben auf unsere Wirtschaft, weil sie wird eben sehr, sehr begehrt sein. Da kennen wir halt frühere Generationen, wo man in der langen Schlange stand bei der Bewerberschaft, aber das wird sich eben sehr stark drehen. Und ich glaube, diese Generation wird diese Chance nutzen. Bei Fridays for Future war sie laut, ne? Und da wird sie nicht nur laut sein, da wird sie eben auch Macht bekommen.
Das hört sich doch ganz hoffnungsvoll an eigentlich. Du hast jetzt ja bestimmt auch schon Erfahrung mit den Berufsaussichten eurer Studienabgänger. Seit 2006 habt ihr diese innovativen Studiengänge schon im Programm. Wie sieht das aus? Was passiert mit euren Studienabgängern? Hast du da vielleicht Beispiele, was aus denen geworden ist schon?
Ja, wenn man die Frage jetzt stellt, wo kann man in der Wirtschaft einsteigen, um etwas zu verändern, dann gibt es das eine Extrem, man geht wirklich in die konservative Wirtschaft, wo noch nicht viel passiert ist und sagt so, jetzt versuche ich mal da kleine Fortschritte zu machen. Und das wird ja auch aus meinen anderen Beiträgen immer deutlich. Ich glaube, wir müssen uns an den kleinen Fortschritten eigentlich erfreuen. Den großen Wurf, dass wir den Klimawandel jetzt morgen gestoppt kriegen, das wäre naiv daran noch zu glauben. Wir müssen kleine Fortschritte eigentlich zu schätzen wissen und mit den sonstigen Folgen leben lernen, ohne aufzuhören, weiter Verbesserungen einzufordern. Und das wäre dann der Schritt quasi in das konservative Unternehmen. Dann gibt es natürlich den Weg in das schon nachhaltigere Unternehmen. Da hat man natürlich mit einem Alanus-Abschluss natürlich sehr, sehr gute Karten, weil man entsprechend ausgebildet ist. Ja, und der dritte Weg ist natürlich auch, sich selbstständig zu machen und zu sagen, die Unternehmen, die es alle so gibt, die passen mir nicht. Ich mache ein eigenes. Ne? Und das machen auch viele unserer Studierende. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Super. Da haben wir im Bereich der Lebensmittel Himmel und Erd, die kaufen quasi oder ermöglichen nachhaltig wirtschaftenden Landwirten, ihre Produkte in einem Abonnement, in einer Biokiste eben zu verkaufen. Dann haben wir Seeds Apparel, die machen nachhaltige Mode und Variant, die machen nachhaltige Möbel. Die beiden letzten sind entstanden aus einer Kooperation von Studenten von uns im Fachbereich und Architekturstudenten.
Super.
Und da kann man schon gut sagen, dass Alanus zwar eigentlich nach außen nicht so wirkt, dass das hier ein Business-Inkubator ist. Und klar, wir haben jetzt nicht Hightech-Unternehmen wie vielleicht die TH Aachen, die ausgegründet hat, ne? Aber wir haben eine kleine, starke Community von Unternehmen, die versuchen, ganz neue Wege zu gehen im Bereich der Nachhaltigkeit und die, glaube ich, in der Masse dessen, was sie hinter tun und wo sie auch nach außen auftreten und wirksam werden, das Denken und Handeln der Menschen auch stark beeinflussen werden in Richtung Nachhaltigkeit.
Mhm. Eigentlich ist die Alanus Hochschule ja eine Kunsthochschule, wenn ich da richtig informiert bin. Wie ist das denn dann eigentlich entstanden, dass ihr jetzt auch so tolle Wirtschaftsstudiengänge hier anbietet und wie geht das zusammen in der Praxis?
Ja, 2006 bin ich hier gestartet mit dem Wirtschaftsstudiengang und das war natürlich erstmal für die Welt da draußen schon ein ziemlich starker Tobak, dass an der Kunsthochschule plötzlich BWL unterrichtet wird, ne? Wir haben damals den Antrag eben gestellt, beim Ministerium damals noch und dann auch einen Studiengang akkreditiert und waren erstmal sehr, sehr vorsichtig. Haben gesagt, bloß jetzt nicht zwei Schritte auf einmal machen, möglicherweise schlägt das System zurück und sagt, nee, also bis hier nun nicht weiter, ne? Das Ganze hat aber dann so eine Dynamik irgendwie bekommen, dass wir in den Verfahren, wo man eine Zulassung für einen Studiengang beantragt, eigentlich immer mehr Rückenwind bekommen haben, auch mit der Nachhaltigkeitsdebatte, mit der Frage halt eben, ist eigentlich eine Managerausbildung, wo man dem Shareholder Value huldigt und möglichst viel Gewinne halt eben in den Mittelpunkt stellt, ist das eigentlich noch die Welt der Zukunft, ne? Auch Führungsansätze, wo in klassischen Hierarchien halt eben geführt wird, ist das eigentlich noch zeitgemäß und haben eigentlich gesehen, dass wir da aus dem Bildungssystem eigentlich immer mehr Rückenwind bekommen haben und so sind wir dann von Jahr zu Jahr bei jedem neuen Studiengang immer etwas mutiger geworden und haben eben immer mehr mit dem, sagen wir, klassischen Kanon so ein bisschen gebrochen, aber den auch erhalten, sodass ein Student, der jetzt sagt, aber ich möchte für meine Selbstständigkeit Buchführung halt lernen, das hier eben auch tun kann. Und die Kunst war immer schon dabei, das war quasi von Anfang an so unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir gesagt haben, das ist ja schön, dass man BWL so aus Büchern lernen kann, das ist ja auch Teil eines Studiums, klar, aber man muss auch mal Dinge wirklich machen, wirklich umsetzen. Man muss mal Aufgaben sich vornehmen, wo nicht so klar ist, dass man jetzt eine Lösung ausrechnen kann, wo das Ziel noch gar nicht so richtig klar ist, ne? Was im Team gelöst wird von mehreren Studierenden und wo eben ganz überraschende Ergebnisse bei rauskommen, wie ja eigentlich Unternehmen auch irgendwo überraschend sind, ne? Wenn wir jetzt mal uns angucken, was wir jetzt für Unternehmen haben und gucken mal zurück, 20 Jahre früher gab es die noch gar nicht, ne? Dann denkt man sich, wo kommt diese Kreativität her, so etwas zu machen? Und das ist ja in der Kunst genauso, dass man auch da das Überraschende, den überraschenden Moment sozusagen des kreativen Einfalls hat und einen Prozess das Ganze manchmal auch unter Schmerzen sozusagen in die Welt bringt. Und da haben Kunst und Wirtschaft eben viel gemeinsam. Und das nutzen wir eben in der Wirtschaftsausbildung, um das Kunststudium, das Wirtschaftsstudium da etwas lebendiger zu machen und die sozialen Fähigkeiten wirklich zu trainieren und die Kreativität und diese schöpferischen Momente halt eben zu üben, die es in der Wirtschaft gerade jetzt vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen, vor denen wir stehen, halt eben auch zu trainieren und zu üben.
Wenn man sich jetzt mal überlegt, du bist ja jetzt gerade nun hier der Dekan. Hier kommen ja junge Leute rein in diese Hochschule und dann habt ihr die hier so ungefähr, 3-4 Jahre und dann gehen die wieder raus. Was möchtest du denn, was die Menschen hier lernen, also die jungen Leute? Also ich habe ja einen Sohn und ich habe immer so die Vorstellung, den Traum, ich möchte, dass das ein toleranter, weltoffener Typ wird, dass der irgendwie durchs Leben geht, Sport macht, fröhlich ist und irgendwie hoffentlich die Welt irgendwann auch ein Stück besser macht in dem, was er tut. Was wünschst du den Menschen, die hier durch eure Hochschule geprägt werden, wenn die fertig sind sozusagen mit dem Studium?
Also ich glaube, dass Selbstreflexion eine ganz wichtige Qualität ist, über das, was man tut, nachzudenken, die Frage stellt, macht es mich und die Menschen um mich herum glücklicher, was ich da tue? Ist es das Richtige eigentlich für mich? Und dann eigentlich einen authentischen Weg zu finden, wie man dann das in die Welt bringt, wo man eben sagt, ich leiste einen Beitrag für unsere Gemeinschaft und damit auch glücklich zu werden. Also wir sprechen auch im Studium über Themen wie Burnout. Wir haben also nicht die Kultur nach dem Motto arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann wird das schon, sondern ich sage manchmal eben auch Studenten, mach doch lieber einen Kurs weniger, aber konzentriere dich auf die verbleibenden Kurse und genieß das Leben, ne? Setz dich nicht so unter Druck. Und dem anderen Studierenden, wo ich merke halt eben, dass er vielleicht Antriebsschwierigkeiten hat, sage ich glaube, du wärst zufriedener mit dir, wenn du mal ein bisschen mehr tun würdest. Ne? Und dann mache ich auch mal ein bisschen Druck sozusagen. Ne? Und ich glaube, dieses situative Handeln, dass man immer sich eigentlich fragt, was brauchen die Menschen umherum, um selbst weiterzukommen, ne? Das wünsche ich mir, dass sie diese Haltung eben auch in die Welt bringen und in dieser Haltung in der Welt halt eben auch wirksam werden.
Ist ja toll, dass ihr da noch so individuell auf die einzelnen Charaktere eingehen könnt. Das finde ich ganz klasse. Sind das denn Weltverbesserer-Studiengänge, die ihr hier anbietet? Wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass eine klare Motivation ist, hier zu studieren und das spiegeln mir die Studierenden auch immer wieder. Sie wollen die Welt, so wie sie ist, verändern, sehen die ganzen Schwierigkeiten und Probleme. Ich glaube, dass jetzt gerade die Generation jetzt ja eigentlich mit einer Vielzahl von Problemen so aufwächst, mit der die so in den Fokus geraten, ne? Frühere Zeiten haben auch ihre Probleme gehabt, aber sag ich mal, in den 60er Jahren, die Kuba-Krise war irgendwie weit weg. Ne? Während heute der Klimawandel ist überall zu beobachten und wir sehen eben auch die sozialen Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen wir stehen, vor allem wenn wir uns, denen es ja in Deutschland dann noch recht gut geht, in anderen Ländern eben vergleichen. Und diese Frage treibt uns eigentlich alle hier um. Wie können wir etwas tun? Und wir sind überzeugt davon, dass die Wirtschaft dabei einen großen, großen Einfluss hat und deswegen Wirtschaft so transformiert werden muss, dass sie den Menschen dient und nicht umgekehrt der Mensch sozusagen ein Produktionsfaktor sozusagen in der Wirtschaft ist, ne? Der da quasi verbraucht wird. Ne? Und das ist ja auch in vielen Bereichen auch schon realisiert, dass es eben auch viele Unternehmen gibt, die gute Räume nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Leben eben bieten. Aber es gibt eben auch noch viele Bereiche, in denen das nicht der Fall ist. Und das sind Dinge, die wir anfassen müssen.
Ja, also dann seid ihr definitiv eine Weltverbesserer-Hochschule sozusagen. Also ihr versucht zumindest hier Weltverbesserer-Gedankengut zu verbreiten. So sehe ich es zumindest. Du hast ja auch schon erzählt, es gibt auch andere Unis, die so innovative Studiengänge anbieten. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Ich kenne gar nicht so viele andere Unis, die so innovative Studiengänge anbieten. Aber du weißt darüber Bescheid. Also gib gerne mal Tipps, wo man sich sonst hinwenden kann, wenn man vielleicht auch nicht unbedingt hier im Kreis von Bonn unterwegs ist.
Lüneburg zum Beispiel ist eine tolle Universität, ne, wo man in einem College-Modell verschiedene Fächer kombinieren kann. Das finde ich ja besonders schade, eben, dass mit dem Übergang zu Bachelor und Master und der Abschaffung des Magisterstudiengangs häufig Studierende dazu gezwungen werden, ja, sich zwischen den Fächern zu entscheiden und nur ein Fach zu studieren. Und dort kann man eben dann zwei Fächer studieren und sagen, 100% BWL ist vielleicht doch ein bisschen viel, also mache ich mal erstmal 50% irgendwo was im wirtschaftlichen Bereich und im naturwissenschaftlichen Bereich mache ich die anderen 50%. Dann fällt mir ein Eberswalde, die eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsstudiengängen haben. Und oft geht es natürlich auch so in die Richtung technische Nachhaltigkeit. Das heißt also, dass man dann eher Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler wird. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Ne? Aber BWL mit Kunst, da würde ich sagen, das ist schon einzigartig bei uns in Alfter. Mhm.
Alfter ist ja eine kleine Stadt. Wo wohnen denn die Studenten eigentlich? Wohnen die hier in Alfter oder leben die in Bonn oder pendeln die jeden Tag? Hast du da Erfahrungen?
Man kann hier sich glücklicherweise entscheiden, wie man leben möchte. Also ich bin Landmensch, ne? Ich wohne gerne halt eben in Alfter und genieße das, dass ich von meinem Wohnort halt eben in 5 Minuten im Wald bin, ne? Und mit dem Hund einen schönen Spaziergang machen kann. Aber natürlich verstehe ich, dass man in jungen Jahren auch oft so Großstadt halt eben tendiert, ne? Und da ist einfach mehr los und das Leben pulsiert halt eben in solchen Städten, was natürlich in dem Alter ein wichtiger Punkt ist, ne? Und deswegen gibt es auch eben Studierende, die von Köln mit dem Zug hierher fahren. Der hält hier gleich sofort fußläufig vom Campus, ne? Oder auch natürlich auch in Bonn, ne? Und damit hat man dann die Möglichkeit zwischen einer kleineren Großstadt und einer etwas größeren Großstadt, ne? Und so ist eigentlich hier für jeden das Passende dabei.
Mhm. Ich war auch schon am Campus 2 von euch, wo, glaube ich, mehr die Kunststudenten situiert sind. Und ich muss sagen, das ist ja da auch richtig traumhaft schön. Da kann man ja direkt von eurem Uni-Gebäude aus mit dem Hund spazieren gehen, so wie das aussah. Da stehen die Pferde auf der Weide. Also mir gefällt das hier auch sehr gut, muss ich sagen. Ich frage eigentlich meine Interviewpartner auch immer nach einer schönen Erinnerung, die sie mit dem Thema, über das wir reden, verbinden. Hast du irgendeine schöne Geschichte, die du erzählen kannst, die du mit deiner Zeit hier an der Hochschule verbindest? Vielleicht sind es ja auch sogar mehrere Geschichten. Wenn du eine schöne Geschichte hast, dann erzähl die gerne und teil die mit uns.
Ich habe hier im ersten Semester immer die Mathematikvorlesung und dann lernt man die Studierenden da kennen, weil wir natürlich in der Mathematikvorlesung jetzt nicht nur Vorlesungen machen, sondern wir üben auch und dann schaue ich den Studierenden so über die Schulter und helfe ihnen halt eben so dann beim Rechnen und ihren Übungen. Und dann habe ich irgendwann mal hospitiert bei den Künstlern und habe mir angeguckt, was denn da so passiert. Ne? Und dann war die gleiche Klasse auch dann dort. Und das, was ich niemals vergessen werde, ist, dass ich das Gefühl hatte, es sind plötzlich völlig andere Menschen, die bei mir in der Mathematikvorlesung saßen. Da gab es eben einige, die die Mathematik eben jetzt nicht so geliebt haben, ne? Und da eher so ein bisschen passiv oder zurückhaltend aufgetreten sind, ne? Und plötzlich standen die in dem Kunstmodul, ich sag mal, auf der Bühne und haben die Bühne gerockt, ne? Und waren so diejenigen, die den ganzen Kurs da so nach vorne bringen, ne? Und da habe ich in dem Augenblick gedacht, wie schlimm wäre das, wenn wir nicht dieses Spektrum von verschiedenen Fächern anbieten würden, dass jeder irgendwo seine Stärken entdeckt, seine Möglichkeiten entdeckt, woran er wachsen kann. Und wie schlimm wäre das, wenn jetzt jemand immer nur in dem Mathematikmodul, in dieser Haltung, hoffentlich schaffe ich das, ne, durchs Leben gehen müsste. Und wie wichtig ist das, ein Studium anzubieten, wo man sich einfach noch ausprobieren kann und wo man seine Stärken entdecken kann und daran eben auch wachsen kann. Und das fand ich einfach so unglaublich, wie unterschiedlich die Menschen in den verschiedenen Fächern halt eben dann gewirkt haben. Und noch unglaublicher ist es natürlich, wenn man es dann hinterher nach 3 Jahren sieht, ne, und das mit den Erstsemestern vergleicht, was da für ein unglaublicher Unterschied ist. Ne? Mhm. Natürlich ist es auch teilweise einfach dem Umstand geschuldet, dass sie 3 Jahre älter sind, klar. Aber ich glaube, dass hier wirklich jeder, was die Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft, wirklich einen ganz großen Sprung macht. Und das haben ja auch viele Studierende und auch deren Eltern jetzt bis jetzt bestätigt, dass das so ist.
Mhm. Du machst auf mich den Eindruck, als ob dich deine Arbeit hier sehr glücklich machen würde. Stimmt das?
Ja, die Arbeit hier gehört wirklich zu meinem Leben, ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Wenn ich mir vorstelle, ich habe auch mal bei Continental in der chemischen Industrie gearbeitet, Reifindustrie gearbeitet, ein halbes Jahr habe ich es da quasi ausgehalten. Und dann habe ich gefragt, irgendwie mich, macht dich das jetzt glücklich, wenn du irgendwie ein paar Millionen Reifen in die Welt gebracht hast, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich viel, viel glücklicher, wenn ich mit meinen Alumna halt eben nach einiger Zeit nochmal spreche und dann plötzlich sehe, was aus ihnen geworden ist, ne? Natürlich hat man nur einen ganz klitzekleinen Anteil als Dozent an dem, was entstanden ist. Aber Teil dieses großen Ganzen zu sein und damit eben auch das eine oder andere Leben ein bisschen sozusagen auch positiv beeinflusst zu haben, das macht mich wirklich glücklich.
Mhm. Stimmt, das hört sich auch schön an. Du hast eben gesagt, ihr habt eine sehr ganzheitliche Ausbildung hier. Würdest du dir denn wünschen, dass die staatlichen Universitäten auch ein bisschen mehr Richtung ganzheitliche studentische Ausbildung gehen und wo muss man dann vielleicht da vielleicht ansetzen? Gibt es da vielleicht auch schon innovativere Konzepte?
Ich glaube, dass Studierende, die auf der Suche sind nach einem Studienplatz und jetzt nicht den Gang an eine private Hochschule gehen wollen oder können, wobei, du sagtest ja gerade schon, dass es auch viele Förderungsmöglichkeiten gibt. Ne? Wir haben da auch eine Förderungsmöglichkeit in einem umgekehrten Generationenvertrag. Ne? Also es finden sich immer Mittel und Wege, wenn man das wirklich will. Aber angenommen, man sagt jetzt, nee, ich möchte dann auch schon an eine etwas größere Hochschule, dann ist ja zwischen groß und sehr groß noch immer ein großer Unterschied. Ne? Und ich glaube, dass das Gefühl zu studieren ganz anderes ist, ob man jetzt an einer Uni in Köln ist oder in München oder ob man in die neuen Bundesländer geht, ne? Wobei so neu sind sie gar nicht mehr, ne? Zum Beispiel nach Ilmenau oder nach Greifswald. Ne? Und ich glaube, dass diese Hochschulen gut daran tun und dass auch diese Chance auch ergreifen, eben auch kleinere Klassen zu bilden oder auch Fachhochschulen, wo oft kleinere Klassengrößen halt eben sind. Und da machen auch viele Kollegen an den staatlichen Hochschulen ganz wunderbare Arbeit. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre an der Uni Köln, also ich würde da niemals hingehen, aber angenommen, ich wäre da und habe dann im Hörsaal 800 Studierende als Erstsemester, ja gut, dann sind natürlich die Möglichkeiten begrenzter. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung auch da einiges in Bewegung setzen wird, sodass man eben auch bei 800 Studierenden eine Möglichkeit sieht, dass man sich Feedback einholen kann und sagen kann, so, was denkt ihr denn? Ne? Und dann gibt es vielleicht eine Multiple-Choice-Abstimmung im Hörsaal und dann sehe ich sofort, wie viele haben dann sich dafür oder dafür entschieden. Ne? Und das habe ich jetzt auch per Zoom mal ab und zu gemacht, wenn wir online unterrichten. Von daher, die technischen Möglichkeiten werden da auch besser, aber das persönliche Gespräch halt eben zwischen Dozierenden und Studierenden, das kann es natürlich bei Massenuniversitäten so nicht geben. Ne?
Das stimmt, das ist richtig. Wie nachhaltig ist denn eure Uni, also eure Hochschule an sich? Wie nachhaltig ist die Mensa, wie nachhaltig ist eure Energieversorgung? Habt ihr da auch schon Fortschritte gemacht in den letzten Jahren?
Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, der auch unsere Studierenden immer sehr interessiert. Und wenn ich gerade so sagte, man sollte sich an kleineren Fortschritten eben erfreuen, so ist es auch hier so. Ja, wir haben eine Mensa, in der gibt es veganes und vegetarisches Essen und vieles ist auch entsprechend biozertifiziert. Ja, wir haben auch Solarpanels auf Dächern, ne? Und von daher gibt es einige Dinge, die durchaus in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Aber wenn man natürlich jetzt das Ganze so vergleicht mit dem State of the Art, was würde man sich jetzt so wünschen? Also alle Häuser in Passivbauweise, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, die sehr, sehr viel Geld kosten. Und das ist halt eben immer schade, dass es an solchen Dingen halt immer scheitert. Ne? Als ich 2006 hier anfing, da wurde immer der neue Hörsaal fertig, das neue Seminargebäude, wenn gerade die neuen Studierenden kamen. Ne? In Holständer Bauweise, ja, okay, ein paar natürliche Baustoffe, aber eben nicht mit der Technologie, die eben möglich gewesen wäre, wenn man jetzt wirklich auf Geld gar keine Rücksicht hätte nehmen müssen. Ne? Und dann schmücken sich manche Firmen halt eben mit Firmenzentralen, die super nachhaltig gebaut sind. Ne? Aber der Geist, der darin weht, ist vielleicht gar nicht so nachhaltig, während wir möglicherweise die Heizung dann doch einen Tick größer stellen müssen, ne? Weil es halt eben nicht so perfekt halt eben ist. Aber wir bemühen uns halt eben auch da immer weiterzukommen.
Schön. Und bei dir persönlich, wie sieht es da aus mit Nachhaltigkeit? Wie kommt es in deinem persönlichen Leben vor?
Ja, auch vor Corona, also die letzten 10 Jahre, habe ich selten Urlaub gemacht mit dem Flugzeug. Das ist so ein Beitrag, obwohl ich eigentlich es schätze, fremde Kulturen und Menschen kennenzulernen und andere Länder kennenzulernen. Ich bin eben auch, muss ich zugeben, als ich so 30 bis 40 war, ziemlich viel gereist. Ne? Und da war ich auch öfter mit dem Flugzeug unterwegs. Also so 1-2 Flugreisen im Jahr waren immer irgendwie drin. Das habe ich die letzten 10 Jahre wirklich ganz massiv runtergefahren, kaum noch. Dann fahre ich viel mit dem Fahrrad, bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, und was Konsum anbetrifft, klar, in einigen Fällen hat man so seine schwarzen Seiten, ne, wo man dann auch doch irgendwie merkt, dass Konsum für eine Bedeutung hat. Aber es gibt eben auch andere Dinge, wo ich sehr unempfindlich bin und wenig konsumiere. Kleidung zum Beispiel sind so Dinge, die mir wenig bedeuten. Da habe ich auch nicht so viel und komme mit wenig aus und trage die Sachen auch manchmal ein bisschen länger als meine Studenten das vielleicht schön finden. ja, oder auch das Smartphone habe ich jetzt vom Bekannten einfach genommen. Ne? Das war runtergefallen, hatte halt einen Riss im Display, ne? Aber es funktioniert halt eben noch. Ne? Und es war halt viel besser als mein altes, was schon 5 Jahre alt war, ne? Und ein bisschen langsam geworden ist. Ne? Dann trage ich das halt eben auf. Ne? Und so tue ich halt auch in meinem Leben etwas dafür. Aber wenn man dann die Frage stellt, reicht das, wenn wir das alle so machen würden, ne, kommt man natürlich zu dem Ergebnis, nee, wir müssen noch viel, viel mehr tun. Und da glaube ich halt eben, müssen wir unsere Bedürfnisse zukünftig halt eben weniger durch materielle Dinge stillen, sondern mehr durch emotionale Dinge, durch Dienstleistungen, die eben weniger ressourcenintensiv sind. Dann kann das was werden damit, dass wir wirklich eine Gesellschaft bekommen, wo wir im Einklang mit der Natur leben. Ansonsten wird es immer darauf hinauslaufen, dass wir unseren Planeten überlasten. Und ja, der Klimawandel hat uns da jetzt angezählt. Wir sind quasi wie so ein Boxer in der Ecke, der taumelt, ne? Und müssen jetzt zusehen, dass wir die Kurve irgendwie kriegen.
Ja, schönes Bild, was du da gemalt hast. Mensch, Dirk, da sind wir auch schon eigentlich am Ende des Podcasts angekommen. Am Ende stelle ich immer die Frage nach einem Buchtipp, weil ich auch selber sehr gerne lese. Hast du einen Buchtipp für uns?
Zum Thema Nachhaltigkeit finde ich das Buch von Tim Jackson ganz toll, Wohlstand ohne Wachstum. Mhm. Das ist ein populärwissenschaftliches Buch von einem Wissenschaftler geschrieben, wo die Frage gestellt wird, kann das eigentlich funktionieren mit der Transformation der Gesellschaft? Und das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Aber ich glaube, das Ganze ist noch eingebettet eigentlich in eine größere Problematik. Ich glaube, wir können in Richtung Nachhaltigkeit nur weiterkommen, wenn wir auch eine gerechtere Gesellschaft schaffen. Und gerechter auch im internationalen Bereich. Es macht irgendwie keinen Sinn, einem Entwicklungsland zu sagen, das darfst du jetzt nicht tun. Wenn das aber gerade die Möglichkeit für dieses Land ist, sich zu entwickeln, weil es da einen bescheidenen Vorteil hat gegenüber anderen Ländern. Ne? Und da finde ich eben das Buch von Paul Collier, Sozialer Kapitalismus, halt eben sehr, sehr spannend, der diese Fragen da angeht und ja, Lösungsmöglichkeiten entwickelt für eine gerechtere und sozialere Gesellschaft. Also die beiden Bücher würde ich wärmsten empfehlen zu lesen oder halt eben einfach hier studieren. Dann kriegt man davon natürlich auch viel mit und noch vieles, vieles weitere.
Das hört sich gut an. Habt ihr ja eigentlich auch eine kleine Bibliothek?
Wir haben auch eine größere Bibliothek, natürlich nicht so groß wie die der Uni Bonn, das ist klar, mit der wir aber intensiv kooperieren, sodass man auch dort Bücher ausleihen kann. Und in unserer Bibliothek werden dann auch diese Bücher so präsentiert, dass die schon mal so rausgestellt werden. Ne? Da kann man immer auch hingehen und sich einen Lesetipp halt eben holen. Ne? Da gibt es dann auch individuelle Betreuung, wenn man so will. Ne?
Super. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das wunderbare, nette, offene Gespräch mit dir hier. Und ich hoffe, dass noch ganz viele Leute hier durch ihre Hochschule gehen werden sozusagen und zu kleinen Weltverbesserern ausgebildet werden, zu kleinen und großen gerne auch.
Ja, vielen Dank für das nette Interview. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und alles Gute.
Euch auch. Vielen Dank.
Wie immer findet ihr in den Folgennotizen alle wichtigen Links zu den Studiengängen, zu Dirk Battenfeld und zu den Unternehmen, die Studienabgänger der Alanus Hochschule gegründet haben. Und dort findet ihr natürlich auch die Buchempfehlungen von Dirk. Und in der kommenden Woche führe ich ein Interview mit 2 Studenten der Alanus Hochschule. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.